Boris Pistorius ist Fan von Schweden.
Sie sagen, wir versprechen dir das beste Jahr deines bisherigen Lebens.
Klingt ja fast nach Schwärmerei, wenn der Bundesverteidigungsminister über Schweden spricht. Genauer über das schwedische Wehrpflichtmodell. Für Pistorius ist das ein Vorbild für Deutschland. Das schauen wir uns heute bei 11KM genauer an. Kann das auch hier funktionieren? Wenn einer es wissen muss, dann Carsten Schmiester. Er ist Host vom NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien und war ARD-Korrespondent in Schweden. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 14. Juni. Hallo Carsten.
Hallo Viktoria, grüß dich.
Verteidigungsminister Pistorius will mehr junge Menschen für den Wehrdienst gewinnen. Die heute vorgestellten Pläne des Verteidigungsministers lehnen sich an das Wehrdienstmodell Schwedens.
Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin Schwedin und werde gerade 18 Jahre alt. Was passiert dann?
Dann schmeißt du morgens deinen Computer an oder guckst aufs Handy beim Aufwachen und hast plötzlich Post vom Staat. Eine Mail vom Staat, der mit Sicherheit nett dir sagt, schön, dass du jetzt 18 bist. Und dann ist ein Fragebogen in dieser Mail oder an dieser Mail mit dran. 40 Fragen im Moment. Fragen zum Schulabschluss, zu deinem Gesundheitszustand, zu deiner Fitness. Machst du Sport? Was für Sport machst du? Wie machst du Sport? Hast du besondere Talente? Hast du Hobbys, die vielleicht ganz gut zur Armee passen? Was fällt dir dazu ein? Wie bist du allgemein motiviert, in den Streitkräften zu dienen? Und es gibt sogar die Frage, bist du vorbestraft? Oder du bist beispielsweise in der Jugendarbeit tätig und leitest eine Jugendgruppe. Das könnte natürlich auch schon signalisieren, aha, da ist jemand an Führung interessiert, könnte vielleicht mal ein Offizier draus werden oder eine Offizierin natürlich. Auf der anderen Seite können die aber auch sagen, ich bin überhaupt nicht motiviert und die Armee gibt mir gar nichts. Das wird auch zur Kenntnis genommen.
Und mal angenommen, da jetzt jemand ankreuzt, jemand ist topfit, super geeignet und ist auch motiviert und hätte Lust. Wie geht's dann weiter?
Dann kommen sie oder er, das ist wichtig in Schweden, das ist nämlich für Frauen und Männer gleichermaßen verpflichtend, dann wird die Armee sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dich interessant finden, wir würden dich gern etwas näher kennenlernen. Und dann gibt's eine Einladung zu einer Musterung. Das ist ein schönes altes Wort, das jagt also Leuten in meinem Alter noch die Gänsehaut drüber. Das war früher ganz fürchterlich, da musste man sich so halb ausziehen und dann wurde man erstmal untersucht. Das ist in Schweden anders, das sind wirklich natürlich auch ein medizinischer Check, aber es dauert 2 Tage, da wird viel geredet und da wird das alles nochmal so vertieft, was in dem Fragebogen sich angedeutet hat. Und dann haben eben die Leute von der Armee eben auch die Gelegenheit, wenn sich noch Fragen ergeben, weitere die da zu stellen. Das ist eben noch keine Entscheidung, aber die schon sehr genaue Vorbereitung dieser Entscheidung.
Und wenn man also eingezogen wird, was ist das dann für eine Ausbildung? Wie lange geht man dann dort zur Armee in Schweden?
Der Wehrdienst in Schweden ist unterschiedlich. Das richtet sich so ein bisschen danach, was für einen Job man in der Armee kriegt. Das kürzeste sind 9 Monate, das längste 13. Mhm. Also anspruchsvollere Arbeit, wenn du irgendwo bei der Luftwaffe bist, an irgendwelchen Computern sitzt oder so. Da brauchst du natürlich ein bisschen mehr Zeit, als wenn man in Anführungsstrichen nur Infanterie ist und mit dem Gewehr durch den Wald hoppelt. Das ist der aktive Teil der Wehrpflicht. Da ist die Grundausbildung mit drin. Danach gehen die Leute wieder ins Zivilleben, aber sie bleiben sozusagen in der Reserve. Für 8 Jahre zunächst einmal werden sie auf feste Dienststellen, heißt es, verplant, richtig? Mhm. Und da müssen sie auch in diesen 8 Jahren 2 Wehrübungen machen. Das ist nicht freiwillig, das ist Pflicht. Und selbst danach kann es noch eine zweite, wie es so im Fachjargon heißt, Beorderung geben. Also das kann noch ein paar Jahre weitergehen. Mit 47 ist dann aber bei normalen schwedischen Wehrpflichtigen Schluss. Dann fallen sie raus und sind wieder ganz und gar Zivilisten.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung für die Folge gelesen, das war nicht immer so. Auch Schweden hatte die Wehrpflicht vor einiger Zeit eigentlich mal ausgesetzt, 2010 war das, dann aber schon 2017 wieder eingeführt. Wie kommt das?
Naja, die haben natürlich auch gemerkt nach dem Ende des Kalten Krieges, dass die Bedrohungssituation geringer erschien, muss man heute sagen. Wir haben das ja damals alle geglaubt, der Frieden ist ausgebrochen. Und auch Schweden hat gesagt, warum leisten wir uns denn eigentlich noch so eine teure Armee? Wir können das runterfahren, also Wehrpflicht aussetzen. Sie haben gehofft, dass sie etwa 3.500 Freiwillige im Jahr kriegen. Das hätten sie gebraucht, um die Stärke der Armee sowohl für den Frieden als auch für den Kriegsfall mit der Reserve aufrechtzuerhalten. Jetzt kommt aber das große Aber. Es waren eben nicht so viele, deutlich weniger. 2.000 bis 2.200 haben sich nur gemeldet. Also es baute sich so langsam ein Personalmangel auf. Dann kam 2014, Russland annektiert die Krim. Und da war plötzlich ganz klar, was die Schweden ja aber eigentlich immer schon relativ direkt verspüren. Wir sind tatsächlich bedroht. Und das war so der Tipping Point, sage ich mal. Da haben sie gesagt, wir müssen mehr Leute haben. Wir brauchen eine schlagkräftige Armee. Also wir führen die Wehrpflicht wieder ein, mit der Besonderheit, dass damals dann auch gleichzeitig die Wehrpflicht für Männer und Frauen eingeführt wurde. Vorher waren es nur Männer.
Und wenn ich jetzt in Schweden nicht ausgewählt werde, was passiert denn dann? Also in Deutschland gab es ja so ein Modell mit einem Zivildienst, den man dann angetreten hat. Also zum Beispiel in der Sozialhilfe, in Altenheimen und so weiter. Wie ist das in Schweden?
Schweden hat ein anderes System der Verteidigung, das heißt total verschworet, wenn ich das Wort noch richtig sage, also die Gesamtverteidigung. Das schließt tatsächlich jeden Schweden, jede Schwedin ein. Das heißt, diese Leute, die nicht im Militär sind, fallen dann automatisch in diese Kategorie.
Also alle, die nicht nach diesem Verfahren vom Militär ausgewählt wurden, die können trotzdem im Ernstfall verpflichtet werden zu helfen, sei es zum Beispiel im Schutz der Zivilbevölkerung, im Gesundheitswesen oder im Transport. Ohne Ernstfall muss man aber keinen Ersatzdienst leisten im Altersheim oder so.
Nee, die müssen es nicht, weil sie sowieso irgendwo eingeplant sind für den Fall aller Fälle. Aber es berührt jetzt nicht ihr aktuelles Leben. Die können sofort zur Uni oder was auch immer sie wollen nach der Schule machen.
In Schweden macht man das jetzt seit rund 5 Jahren so, auch gegen den Personalmangel. Ist der jetzt behoben im schwedischen Militär dadurch?
Er ist ganz gut behoben worden, ja. Die Zahlen sprechen jedenfalls dafür. Schweden ist ja ein kleines Land, 10 Millionen Einwohner, etwa 100.000 junge Leute, die 18 werden jedes Jahr. Die werden auch alle kontaktiert und dann kommen nach der Ausfüllung des Fragebogens und nachdem die Armee gemerkt hat, okay, klingt spannend, 30.000 sozusagen in die engere Auswahl. Das heißt, die werden zur Musterung eingeladen. Und am Ende, das ist im Moment die Zahl, die angegeben wird, müssen 8.000 davon zur Armee. Also die schwedische Armee ist ja deutlich kleiner als die Bundeswehr. Das sind ein bisschen über 100.000 Frauen und Männer, 46.000 Reservisten dabei. Und diese Wehrpflicht hat auch eigentlich eher so den Zweck, eben diese Reserve immer wieder aufzufüllen. Da ist man ja nur ein paar Jahre drin, irgendwann scheiden die Leute aus. Da muss also von unten was nachkommen. Jetzt sind das so etwa 8.000 Leute pro Jahrgang, die durch diese Wehrpflicht gewonnen werden. Das könnten in Zukunft noch ein paar mehr werden, wenn die NATO sagt, eure Armee ist uns zu klein. Das kann kommen. Aber was ich höre, ja, sie sind, was das angeht, zufrieden. Es bringt tatsächlich Leute in großer Zahl genug an die Waffen, dass sie sagen können, wenn es denn passiert, haben wir auch die Leute, die wir haben müssen, an den Waffen.
Und dieses Modell, wie gut kommt das in Schweden an?
Nach meiner Beobachtung recht gut, muss man sagen. Es werden ja letztlich nicht allzu viele ausgewählt für den Dienst. Das heißt, die Chance, dass du zwar erfasst bist, aber nicht gezogen wirst, ist schon relativ groß. Und dann kann man natürlich auch sagen, dass in Schweden ein ganz anderes Bedrohungsgefühl auf der einen Seite da ist, aber auch der Wehrdienst an sich eine andere Geschichte hat, sodass ich schon sagen muss, aus meiner Erfahrung, es gilt sozusagen eher sogar als Ehre ausgesucht worden zu sein. Da gibt es eine Menge Leute, die sagen, naja, dann bin ich ja offensichtlich gut und wertvoll für diese Gesellschaft. Und insofern haben sie schon mehrheitlich Lust dazu.
Du hast jetzt gesagt, die haben ein anderes Verhältnis zum Militär. Wie würdest du das beschreiben? Inwiefern ist das anders als in Deutschland?
Naja, man muss ein bisschen in die Geschichte gucken und ich finde die Geschichte überhaupt nicht langweilig. Schweden hat seit über 200 Jahren keinen Krieg gehabt, ad 1, das ist schon mal wichtig. Immer so neutral gewesen, dann gab es Schweden ja ganz lange als Agrarstaat. Das heißt, das waren dörfliche Gemeinschaften, die mussten dann Kontingente stellen für die Landesverteidigung. Ein paar Soldaten, ein paar Pferde, ein paar Schlitten, ein paar Kutschen. Und irgendwann mit der Industrialisierung und auch der Urbanisierung dieses Landes hat sich das Ganze geändert. Man kam mit diesen Diensten nicht mehr klar und hat gesagt, okay, wir machen jetzt eine allgemeine Wehrpflicht. Jeder Mann muss ran. Das war 1902. Das ist schon richtig lange her. Mhm. Und bis heute hält sich das eigentlich. Das hieß damals, war der Spruch, ein Mann, ein Gewehr, eine Stimme. Also auch eine Demokratisierungsgeschichte. Und seitdem gilt eben der Wehrdienst auch als Ausdruck zum einen des gesellschaftlichen Fortschritts und der Demokratisierung. Das wiederum, fand ich auch ganz spannend, führt dazu, dass in Schweden eher die linken Parteien für die Wehrpflicht waren und sind und die Bürgerlichen, die Konservativen eher nicht so.
Ach, das ist ja schon anders, als man es hier kennt,
Welt.
Oder?
Ja,
ja,
genau.
Ja, total ja. Andersrum. Okay, das heißt, wie schauen die Leute auch auf die, die eingezogen sind? Was ist das für ein Blick auf die Menschen im Militär?
Man sieht relativ wenig Uniformen. Also gut, ich habe in Stockholm gelebt, eine Zeit lang mal in der Nähe des Hauptquartiers. Da rannten natürlich schon einige in Grünzeug rum. Ansonsten eher nicht. Was man sonst vom Militär gerne mal sieht, sind Paraden, gerade ums Königsschloss. Dann ist so ein bisschen wie Großbritannien, da wird gejubelt und das Fähnchen geschwungen. Ansonsten findet Landesverteidigung eigentlich doch eher in den Garnisonen statt. Die Leute spielen im Alltag eigentlich, sind nicht wirklich sichtbar, aber sie sind anerkannt. Sie sind ein Teil der Gesellschaft und der Dienst in der schwedischen Armee, die ja eben auch nicht diese historischen Brüche hat, die das deutsche Militär hat. Ich meine, wenn man in unsere Geschichte kriegt, zwei schreckliche Weltkriege, da kann man ja verstehen, dass die Deutschen irgendwann sagten, wir haben die Nase voll davon. All das ist den Schweden erspart geblieben. Und deshalb ist es für sie jetzt nichts, wonach man sich sehnt. Militärdienst ist ja selten durchgehend spaßig. Mhm. Aber es wird eben auch als Ausdruck des Einzelnen oder der Einzelnen gesehen, ich tue was für diese Gesellschaft, genau wie alle anderen auch, die in anderen Bereichen tätig sind. Und das wird anerkannt.
Mhm. Okay, also das heißt, das ist durchaus was Ehrbares. Mehr als in Deutschland, würdest du sagen.
Auf jeden Fall. Ja, das ist was Ehrbares. Das bringt sicherlich auch Vorteile im Beruf später mal. Das hört man immer mal wieder so, dass Leute, die in der Armee waren, besser angesehen sind. Aber früher waren es ja alle und jetzt sind es halt ein paar sozusagen Glückliche. Das macht man jetzt den anderen nicht zum Vorwurf, dass sie nicht da waren. Aber es ist ein kleines Sternchen extra.
Wie ist das denn ganz generell in Schweden? Wie kriegsbereit kommen die sich vor? In Deutschland gibt es eine Diskussion darüber, dass Deutschland wieder verteidigungsfähig sein muss. Wie ist das in Schweden?
Ich bin 2016 dahin gekommen. Da wurde schon darüber geredet, über die Möglichkeit, dass es mal Krieg geben kann. Das Erlebnis in Schweden ist auch ein anderes. Zum einen Ostseegrenze. Die Ostsee war während des Kalten Krieges ja ein vom Warschauer Pakt dominiertes Meer. Da waren russische U-Boote unterwegs. Die waren auch während meiner Zeit noch immer da.
Ist das ein fremdes U-Boot, das in schwedischen Hoheitsgewässern unterwegs ist? Möglicherweise sogar ein Spionageboot aus Russland? Seit zwei Tagen macht die schwedische Marine Jagd auf ein mysteriöses Unterwasserobjekt, das Wanderer in den Schären vor Stockholm entdeckt haben wollen und fotografiert haben.
Das ist die berühmte Sommerloch-Geschichte in den schwedischen Medien. Da sieht dann irgendeiner in den Schären irgendwas Schwarzes aus dem Wasser gucken und alle schmeißen sich drauf, weil es angeblich ein russisches U-Boot ist. Aber es gab eben das Eindringen russischer U-Boote in schwedische Hoheitsgewässer. Es gibt Provokationen russischer Flieger an der Luftraumgrenze. Da ist zum Beispiel während meiner Zeit die schwedische Luftwaffe mal kalt erwischt worden und kriegte keine Alarmrotte so schnell hoch. Sehr peinlich, das wurde groß berichtet. Und dann habe ich irgendwie nochmal so als Ausdruck der Landesverteidigungsbereitschaft und überhaupt auch dieses allgemeinen Bewusstseins des Bedrohtseins erlebt, dass plötzlich in meinem Briefkasten, das war 2019, eine Broschüre landete, die übersetzt hieß, wenn die Krise und der Krieg kommt. Darin wurden alle Haushalte, also auch wir, die Ausländer, bei uns dann auf Englisch darauf hingewiesen, wie wir uns auf einen Krisen-, aber eben auch Kriegsfall vorbereiten müssen. Das war eine Zeit, als in Deutschland noch kein Mensch laut von Krieg möglicherweise in unserem Land oder auch nur in der Nähe geredet hat.
Schweden ist seit heute offiziell das 32. Mitglied der NATO. Ministerpräsident Kristersson übergab bei einem Besuch in Washington die Beitrittsurkunde.
Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist Schweden dann ja auch kürzlich der NATO beigetreten. Hat das was verändert an der schwedischen Sicht aufs Militär?
Also es war ja ganz lange so, dass man sich sehr festgehalten hat an diesem quasi Neutralitätsstatus. Schweden war nie wirklich neutral. Es gab Abkommen mit der NATO, es gab auch Übereinkommen, es gab sicherlich auch so ein bisschen inoffizielle Zusammenarbeit, aber man wollte eigentlich sich nicht wirklich festlegen. Wenn man mal länger in Schweden gelebt hat, ist das eine manchmal total nervige schwedische Art. Sie legen sich wirklich ungerne fest. Also ja oder nein sagen, das ist ein Problem. Und das war so mein Gedanke, als ich mitkriegte, die wollen jetzt ernsthaft in die NATO, Finnland ja auch bislang immer neutral. Da ist mir klar geworden, ja, es hat sich vielleicht gar nicht so unbedingt was verändert, was die Sicht aufs Militär angeht, aber auf die Bedrohungslage eben doch und so umgekehrt dann doch aufs oder hintenrum aufs Militär nach dem Motto, wir sind jetzt richtig bedroht. Putin schickt ein paar Schiffe über die Ostsee, dann haben wir die vor der Küste. Wir brauchen dieses Militär tatsächlich und die NATO wird uns dabei helfen. Das Ganze aber auch ziemlich selbstbewusst. Die Schweden sind zwar eine kleine Armee, aber sie sind technologisch ziemlich hochgerüstet. Die Marine ist ziemlich fit. Das wird immer so als Beispiel genannt. Die haben zum Beispiel absolute Hightech-U-Boote. Und bei der Ostsee geht es ja immer darum, riegeln wir die ab, dass die russische Flotte da nicht rein und nicht raus kann. Man fühlt sich, glaube ich, als Teil des Ganzen. Und das findet man jetzt gut. Früher hätte man immer gesagt, nee, da legen wir uns ja eben, wie gesagt, fest. Und dann haben wir die im Osten immer gegen uns. Das hat sich geändert. Der Osten hat sich gegen sie gewandt. Und jetzt sagen sie, okay, dann machen wir Nägel mit Köpfen.
Vielen Dank, liebe Frau Wevers, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank zunächst mal, dass ich heute hier in der Bundespressekonferenz sein darf, um Ihnen unser Modell neuer Wehrdienst vorzustellen.
Jetzt hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius seine neuen Pläne für die deutsche Bundeswehr vorgestellt. Wie nah sind die denn jetzt an dem Modell aus Schweden?
Im Prinzip fängt das genauso an wie in Schweden auch. Die etwa, wie er sagte, 400.000 jungen Leute, die 18 geworden sind, werden auch vermutlich online diesen Fragebogen kriegen mit einer ähnlichen Fragestellung. Die wollen also auch wissen, wen haben wir da eigentlich? Auch mit der Frage, hast du überhaupt Interesse an einem Dienst in der Armee? Und auch dann wird das gecheckt und durchgeguckt. Dann werden Einladungen zu Musterungen ausgesprochen, die auch verpflichtend sind. Genau wie das Ausfüllen dieses Fragebogens. Da muss er erscheinen, sie eben nicht. In Deutschland ist ja die Wehrpflicht im Grundgesetz noch männlich besetzt. Da müsste man also erst, wenn man die auch auf Frauen erweitern wollte, das Grundgesetz ändern. Schaffen wir aber nicht so schnell, hat Pistorius gesagt. Das ist angestrebt, aber das geht eben nicht ohne Grundgesetzänderung. Und das fand ich bei der Pressekonferenz auch ganz interessant. Pistorius hat gesagt, klar, das klingt jetzt relativ einfach, Grundgesetzänderung.
Die Erfahrung mit Grundgesetzänderungen, die einmal begonnen haben, lehrt uns aber, dass dann meistens so viele andere Punkte in diese eine Grundgesetzänderung eingepackt werden, dass das Verfahren viel zu lange dauert.
Und dann packen andere Ressorts gerne auch schon mal noch ihre Wünsche in so eine Änderung, damit man dann en bloc sozusagen gleich ein paar Dinge ändern kann. Das ist wirklich trockene, parlamentsprozeduale, komplizierte Abläufe, die da eben als Grund genannt werden. Insofern setzt Pistorius jetzt komplett auf die Freiwilligkeit von Frauen.
Das ist also ein wesentlicher Unterschied. In Schweden müssen Männer und Frauen den Fragebogen vom Militär beantworten. In Deutschland nur die Männer. Und ein zweiter Unterschied, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius spricht für Deutschland nicht von einer Wehrpflicht.
Und dann sind wir genau an dem Punkt, an dem das Kind dann seinen Namen kriegt. Wir sehen dann damit einen Auswahlwehrdienst vor.
Das ist sozusagen das Zugeständnis, das Pistorius an vor allem auch Leute in seiner Partei machen musste, der SPD, die die Pflicht jetzt nicht so sexy finden. Aber ansonsten ist ja das Grundprinzip dasselbe. Wir gucken erstmal an, wen haben wir überhaupt. Da sind die Schweden natürlich wesentlich weiter. Das Land ist komplett durchdigitalisiert. Der Staat weiß genau, wo und wer wohnt, der oder die eventuell in Frage kommt für den Militärdienst. Pistorius musste zugeben, dass Deutschland keine Ahnung hat, wo Wehrpflichtige, potenziell Wehrpflichtige, auch wo Reservisten überhaupt sind. Die hat man aus den Augen verloren. Man hat sich nicht drum gekümmert. Die müssen also jetzt erstmal anfangen, komplett sich die Datensätze neu zu besorgen. Also Schweden ist da viel weiter. Pistorius hat auf dieses Modell gesetzt, orientiert sich da stark dran, weiß aber auch, dass er da noch sehr am Anfang steht.
Und wie geht's nach den neuen Plänen dann weiter für junge Männer in Deutschland, nachdem sie den Fragebogen ausgefüllt haben und bei der Musterung waren?
Danach gibt es dann für 5.000, also noch mal weniger als Schweden. Schweden, kleines Land, 8.000, wir, großes Land, 5.000. Also in einem wirklich bescheidenen Rahmen gibt es dann, ja, ich sag mal, die Einberufungsbescheide. Da es aber ja keine Pflicht ist, ist das sozusagen auch eine Einladung zu kommen. Man muss denn sicherlich sagen, ich will nicht und verweigert damit denn den Militärdienst. Aber es wird hier denn ja, weil es eben keine Pflicht gibt, auch hier keinen verpflichtenden Zivildienst geben können.
Eigentlich ist es ja dann gar nicht so viel anders als jetzt, oder? Also wenn einfach nur die mitmachen, die wollen, dann ändert sich ja gar nicht so viel, ne?
Also wenn du Pistorius folgst, ist ein entscheidender Punkt wirklich anders. Der Staat meldet sich bei dir, ob du willst oder nicht, und zwingt dich damit eigentlich auch, dir mal kurzen Gedanken zu machen, wie stehe ich eigentlich zur Bundeswehr, wie stehe ich zu meinem Land, zur Verteidigung, wie sehe ich das alles, wäre ich dazu bereit. Bislang gab es ja über Jahrzehnte ja keine Berührungspunkte mit der Bundeswehr. Die Leute wussten einfach, es ist mir egal, es sei denn, ich will unbedingt, dann kann ich. Ich glaube auch tatsächlich, dass das psychologisch ein bisschen was macht. Die ganz Coolen werden das Ding beantworten, reinschreiben, ich habe keinen Bock, auf Deutsch gesagt, und abschicken. Und dann ist für sie die Sache wahrscheinlich auch erledigt. Aber es gibt ja vielleicht doch eine Menge Leute, die gerade vor dem Hintergrund dieses Ukraine-Krieges sich mal etwas tiefere Gedanken machen.
In Deutschland ist der Personalmangel bei der Bundeswehr ja immer wieder Thema. Könnte das neue Modell dieses Problem überhaupt lösen?
Wir haben im Moment gut 180.000 Soldaten und Soldatinnen fest in der Bundeswehr. Das sollten eigentlich 203.000 sein. Da ist also schon mal, was die sozusagen hauptberuflichen Soldaten angeht, eine Riesenlücke. Dazu gibt es etwa 60.000 Leute, die in der Reserve sind im Moment. Das sollten eigentlich 200 sein. Da sieht man schon mal, wenn man dann nur 5.000 mehr im Jahr wirbt, braucht man langem Atem, um überhaupt an diese Ziele zu kommen.
Also das sind eine ganze Menge, die da fehlen.
20.000 aktive, 140.000 Reservisten.
Wie schnell kann man diese Zahl dann wohl aufstocken? Also gibt es da Pläne, bis wann das mit diesem neuen Modell einigermaßen erreicht sein soll?
2031 wird angestrebt, halte ich für ziemlich sportlich, also 10 Jahre oder länger. Ist angesagt, weil es reicht ja nicht nur, die Leute zu haben. Die wollen irgendwo ein Bett stehen haben, die brauchen eine Kantine. Wenn sie Panzer fahren lernen wollen, müssen sie auch einen Panzer haben und auch einen, der zeigt, wie es geht. All das ist ja nicht mehr da. Das heißt, du musst sehr, sehr viel dafür tun. Du musst aber gleichzeitig auch deine aktive Truppe, die ist ja auch ziemlich blank, aufbauen. Plus, die Bundeswehr baut eine ganze Brigade, 5.000 Leute in Litauen auf. Also das ist ja auch noch eine Riesenbelastung. Wie das alles auf einmal funktionieren soll, da habe ich dann schon so meine Zweifel, ob das geht.
Also es gibt einen Plan, es gibt andere Voraussetzungen. Wie schätzt du das ein? Wie erfolgreich kann dieses schwedische Modell hier in Deutschland sein?
Es ist ein gutes Modell. Mir fehlt ein bisschen auch die Möglichkeit, wirklich zu sagen, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Das ist schon eine Pflicht, wenn wir dich rufen.
Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mir eine solche Diskussion wünsche.
Das ist ja eigentlich auch Pistorius' Meinung. So verstehe ich ihn jedenfalls. Er setzt es halt gerade politisch nicht durch.
Wir sind ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl. Eine solche Diskussion würde wahnsinnig viel Zeit, politische Energie kosten und am Ende...
Das wird aber möglicherweise in ein paar Jahren kommen. Das hängt alles auch sehr davon ab, wie dieser schreckliche Ukraine-Krieg weiterläuft, wenn er denn weiterläuft, was zu fürchten ist und wie unser Bedrohungsszenario bleibt. Es wird auf jeden Fall erstmal helfen, dass junge Leute sich Gedanken machen über das Militär, dessen Ruf ja... Das finde ich persönlich ganz okay, nicht mehr so katastrophal schlecht ist wie vor dem Ukraine-Krieg. Wenn unsere Gesellschaft so langsam auch mit diesen Fragebögen, die einfach in jeden Briefkasten kommen, zum Nachdenken gebracht wird, sich die Bilder nochmal vor Augen führt, dann finde ich es erstmal gut. Könnte irgendwann dazu führen, dass vielleicht auch wir auf dieses Schweden-Modell, was die Gesamtverteidigung angeht, mal kommen und sagen, dass Verteidigung, ob mit oder ohne Waffe, notwendig werden kann, auch wenn es keiner will. Und dass wir uns auch schon mal vorher Gedanken machen, was machen wir denn dann eigentlich ganz persönlich?
Jetzt sind die Pläne für den neuen deutschen Wehrdienst da. Ab wann sollen denn 18-Jährige hier in Deutschland dann so einen Brief bekommen nach dem schwedischen Vorbild? Weiß man das schon?
Genau, natürlich nicht, aber Pressekonferenz Pistorius, der ist natürlich auch danach gefragt worden, hat dann nochmal erklärt.
Also einfach ist das nicht. Das ist eine gesetzestechnische und technische Herausforderung, vor der wir stehen, mit der wir uns aber intensiv jetzt schon befassen.
Das Wehrdienstgesetz muss geändert werden, das muss durch den Bundestag, der macht aber bald erstmal Sommerpause. Lange Geschichte, kurz, er geht davon aus, zweites Quartal 25, also so gut ein Jahr, dann könnte es losgehen.
Das ist ganz schön bald, oder? Dafür, dass man noch gar nicht weiß, wie man rausfinden soll, wer die Leute sind und wie man die kontaktiert, ne?
Halte ich auch für sportlich. Also ich würde jetzt, wenn ich betroffen wäre, gerade 17 bin und demnächst 18 werde, würde ich jetzt noch nicht unruhig. Aus vielen Gründen. Die Chance, gegen deinen Willen gezogen zu werden, ist ja auch gleich null. Und die Chance, sofort so ein Papier zu kriegen, ist auch übersichtlich.
Carsten, vielen Dank dir für deine Einschätzung.
Liebe Viktoria, gern geschehen.
Carsten Schmiester hat mit uns die schwedische Wehrpflicht aufgedröselt. Wenn ihr mehr von Carsten Schmiester hören wollt, dann empfehle ich euch den NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Da erörtern Carsten Schmiester und Anna Engelke gemeinsam mit Fachjournalistinnen und Fachjournalisten und Militärexperten die aktuelle Lage im Krieg in der Ukraine. Neue Folgen gibt's immer dienstags und freitags. Hört gerne rein. Den Link gibt's in den Shownotes. Autorin der heutigen Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Pia Janssen, Jonas Teichmann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.